Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, da sind wir wieder am Samstag.
Samstags, genau.
Genau.
Noch vor 12.
Vor 12, ja.
Vor 12 und mit der 697, oder?
Ja. Ja, soll ich jetzt sagen, dass wir ganz stark auf die 700 zugehen? Ja, aber es ist ja faktisch so, noch 3 Wochen.
Der Countdown läuft.
Dann ist es soweit, ja. Der Countdown läuft für unsere
Die nächsten 5 Aufnahmetermine lasse ich platzen und dann zögern wir das noch ein bisschen raus.
Och, rauszögern ist nicht schön, zumindest nicht in jeder Lebenslage. Nee, das muss nicht sein.
Okay.
Wir müssen Strecke machen. Ich möchte noch die 1500 erreichen. Das ist mein Lebensziel. Also 1500.
Das ist mehr als das Doppelte, was wir jetzt gerade vor uns haben. Weil ja. 1500 ist schon eine Ansage.
Ja, aber man muss ja Ziele im Leben haben.
Hm? Da muss ich ja auch im Seniorenheim, muss ich podcasten. Ja. Wer weiß, ob ich das noch erlebe.
Naja.
Das klinge schon wie meine Großmutter damals.
Mein Gott. Aber ich meine, wenn man sich Ziele weit voraussetzt, dann hat man ja auch irgendwo eine innerliche Verpflichtung, das zu erledigen. Und somit könnte man dann vielleicht auch so sein Lebensalter so künstlich verlängern, hätte ich bald gesagt.
Ja, das jetzt nicht unbedingt, weil irgendwann hast du einfach das Ende erreicht. Aber die Frage ist halt, wirklich einmal, als nächstes Ziel würde ich auf jeden Fall mal die 1000 ausrufen. Da sind dann noch 300 Folgen. Rechnet das mal bei einer wöchentlichen Ausstrahlung in Jahre um. Ja, ist auch schon mal eine Ansage.
Ja.
Und dann gucken wir mal von da aus weiter. Oder so die 999. Dass man sich das mal als Ziel setzt, ja.
Und dann machen
so
wir
quasi
Schluss.
Das Podcast 1000, ja, also anstatt Year 2K haben wir dann Podcast 1K.
Mhm.
Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Ja, das auch. Das auch.
Gut, aber was wir heute sehen werden oder auf jeden Fall hören werden, ist ein Werbebeitrag. Und zwar haben wir heute wieder einen alten Bekannten an Bord, nämlich die Marke ISO. Und wir sprechen heute über ein sehr nachhaltiges Produkt. Da hat es ISO positiv gesehen auf die Spitze getrieben, was die Nachhaltigkeit beanlangt. Ja, aber dazu mehr im Laufe der heutigen Sendung. So, und lass uns mal mit Rückrufaktionen anfangen. Da gibt es heute nämlich ganze 2. Und das ist ein neuer Hersteller im Rückruf-Game, nämlich die Marke, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Hongyu oder Honghi, keine Ahnung. Das ist eine Marke, die, sagen wir mal, im günstigen Segment unterwegs ist. Ich habe auch von der Marke ab und an unaufgefordert Produkte zugeschickt bekommen. Das zeichnet sie schon. Naja, ich möchte mich jetzt nicht weiter dazu auslassen, weil in der letzten Zeit habe ich die Angewohnheit, doch in jedes Fettnäpfchen reinzutreten, was sich mir anbietet. Mein Zweitspitzname ist das Fettnäpfchen-Hüpferchen. Also von daher möchte ich mich da jetzt nicht despektierlich zu äußern. Aber es ist eine Marke, die wirklich im günstigen Segment unterwegs ist. Das sieht man auch an den Preisen auf Amazon und vornehmlich werden die Produkte auch auf Amazon vertrieben. Und hier geht es nicht um einen Akku, hier geht es um ein Netzteil. Und das hat auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bemängelt, dass dieses Netzteil im Betrieb, also sofern es auch in der Steckdose steckt, logischerweise, brandgefährlich sein kann. Also es kann zu Selbstentzündungen führen des jeweiligen Netzteils und da sollte man halt aufpassen. Und ich vermute mal, da sie halt auch über Amazon gehen, wird dieses Gerät doch schon eine breite Masse in Deutschland erreicht haben. Also aufpassen, wir verlinken auch einen Artikel von dem Blog Stadt Bremerhaven, also vom lieben Kashi, der hat das Ganze nochmal ausgearbeitet. Das dazu.
Mhm.
Dann gibt es
bis jetzt der Hersteller noch nichts gesagt.
Ja, wenn man halt günstiges Netzteil auf Amazon eingibt, dann wird dieses Netzteil halt schnell gelistet.
Ja, okay. Wir haben da in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen. Da ging es, glaube ich, auch um Netzteile und halt dann die verwendete Technik.
Ja.
Wo wir ja auch schon gesagt hatten, oder wo ich ja auch erwähnt habe, also so ganz günstig würde ich dann auch wieder nicht kaufen. Alleine schon, wenn man den Hersteller nicht kennt und da keine Erfahrungsberichte irgendwo vorliegen, immer so, gerade bei, wie gesagt, bei Netzteilen immer so ein gewisses Lotteriespiel dann mit bei.
So ist es, genau.
Da hatte ich damals ja auch schon erwähnt, da würde ich eher nicht kaufen und warten, bis halt wirklich vertrauenswürdige Testberichte da sind. Auch nicht unbedingt die Kommentare unter Amazon, ja.
Weil da nein.
Ist ja auch leider auch viel
viel manipuliert. Drücken wir erstmal vorsichtig aus.
Ich wollte gekauft sagen, ja, aber.
Das ist jetzt unvorsichtig. Ja. Also nicht alles ist unbedingt gekauft, vieles ist auch illegal generiert über ein Bot-System etc. Also da gibt es ja viele Variationen. Aber ich habe auch schon mal Angebote bekommen, so nach dem Motto, du bekommst unser Produkt und schreib darüber eine positive Bewertung. Ja, ich meine, zweitens, will ich das Produkt überhaupt haben, wenn ich dazu genötigt werde, eine positive Bewertung zu schreiben? Weil wäre das Produkt gut, würde ich ja eh eine positive Bewertung darüber schreiben oder wäre dazu geneigt, es sowieso zu tun, in Anführungsstrichen. Und wenn das die Verbindung dazu ist, also Produkt gegen positive Bewertung, naja, das, dann ist das ja auch schon sehr uninteressant für mich. Weil wenn das Produkt für sich steht, dann schreibe ich das eh mehr oder weniger. Obwohl ich zugeben muss.
Vor allem dann hast du das Produkt ist Müll, du sagst, du schreibst gar keine Bewertung am besten, ja, dann ist das immer noch zu positiv im Prinzip.
Ja.
Was dann? Ne? Ja.
So ist das. Also nee, das ist alles nicht im Sinne des Erfinders. Und gute Produkte, die sowieso vernünftig funktionieren, da werden solche Deals gar nicht angeboten. Also zu 99% ist mir sowas noch nicht untergekommen, dass jetzt ein hochwertiges Produkt mir angeboten worden ist nach dem Motto, dann schreib halt da eine positive Bewertung für, weil die Anbieter haben das halt gar nicht nötig.
Ja.
Gut, anyway. Da könnte man auch eine Sonderfolge machen, das böse, böse Amazon-Bewertungsgeschäft. Das ist auch ein großes Rabbit Hole.
Gab's da nicht mal auf dem ZDF eine Sendung?
Ja, da gab's viele.
Alle, wo das auch ein Teil war irgendwelchen Internet-Stories, die sie da hatten. Mhm. Ich glaube, diese ganzen Bewertungsportale und dann unter anderem auch Bewertungen auf Portalen wie Amazon etc. Ja.
Ja, ja. Es ist ja nicht nur Amazon, es findet ja überall statt. Ja,
genau.
Das ist leider so. Gut, das nächste Produkt, was zurückgerufen wird, oder es ist ja leider nicht nur ein Produkt, es ist ein ganzes Füllhorn an Powerbanks, deswegen möchte ich die jetzt nicht alle auflisten. Da verlinken wir die Service-Seite der Marke Xiaomi, weil Xiaomi ruft nämlich eine ganze Reihe von Powerbanks zurück und die Menge ist nicht ganz klein, weil es handelt sich um eine Gesamtmenge von 146.891
Genau, ganz genau, 91.
Aber da sieht man mal wieder, wie granular das auch runtergebrochen werden kann von Xiaomi und wie gut sie das eingrenzen konnten. Gut, ist jetzt nicht nur ein Phänomen von Xiaomi, das können wahrscheinlich alle großen Volumenhersteller machen, ihre Produktionszyklen oder ihre Produktionsreihen quasi eingrenzen, wo diese Fehler aufgetreten sind. Aber wie gesagt, in den letzten Monaten tritt ja das Phänomen sehr oft auf, dass Powerbanks Probleme haben. Wir hatten Anker im Sortiment der problematischen Powerbanks, wir hatten, glaube ich, auch teilweise Belkin dabei, etc. Und das liegt natürlich nahe, dass ein zentraler Hersteller irgendwo Probleme hat, weil die Akkuzellen werden ja nicht individuell gefertigt, die werden ja dazu gekauft. Es gibt ganz, ganz viele große Hersteller von Akkuzellen und ich vermute mal, dass irgendwo ein Problem bei einem Zulieferer. Tja. Gut, 146.000 Stück. Weltweit gesehen ist das natürlich nicht so viel, aber ich sag mal so, Xiaomi ist jetzt ja auch nicht so unbedingt bekannt für Powerbanks. Das ist ja ein Side-Portfolio, was die so mitnehmen, aber nicht ihr Fokus-Portfolio. Also von daher ist das wahrscheinlich für Xiaomi schon eine größere Menge. Jo, das zu den Rückrufaktionen. Ja, schade eigentlich. So, wir haben noch zwei Jubiläen zu feiern. Das eine so ein bisschen fernab von unserer Kernkompetenz, hätte ich bald gesagt, aber ich habe es halt reingenommen, weil es halt schon eine sehr lange Zeit ist und weil es mich teilweise auch so ein bisschen an meine Kindheit zurückerinnert. 50 Jahre Yps-Heft. Hast du mitbekommen, dass die jetzt ein Jubiläum hatten?
Ich habe es nicht mitbekommen. Ich kenne Yps, war auch als Kind da sehr begeistert immer davon. Und mein Vater hat mir das früher immer dann vom Kiosk mitgebracht, bei einem Erscheinungstag, wenn er von der Arbeit zurückkam. Das war auch immer so ein Tag, auf den er sich schon gefreut hat. Also ich war da als Kind, wie gesagt, immer sehr begeistert von. Klar, irgendwann wächst er raus. Dann war es ja mal, oder dann wurde es ja eingestellt, dann kam sie ja wieder zurück mit Konzepten, das habe ich nochmal verfolgt, aber dann als, aber das dann, wie gesagt, jetzt das 50-Jährige war und dass es dazu, ja, das habe ich ja dann auch jetzt erfahren, nochmal eine Jubiläumsausgabe gab, das ging an mir total vorbei.
Ja, ich muss sagen, ich muss zu ehrlicherweise sagen, das ging bei mir irgendwo durch so Nachrichtenticker auf irgendeine Nachrichtensendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich weiß gar nicht, ob ich das sonst mitbekommen hätte. Das habe ich so durch Zufall, lief das an mir vorbei. Es ist ja auch ein Stück Popkultur letztendlich, was wir da haben. Und legendär ja sind ja diese Urzeitkrebse gewesen. Das ja. Wurde ja auch nochmal neu aufgelegt. Da gab es ja auch nochmal eine Neuauflage von. Und dieser Solarzeppelin, im Endeffekt nur ein Stück schwarze Folie, die man dann zusammengebastelt hat und durch die Lufterwärmung, weil es halt auch schwarze Folie gewesen ist, sollte das Ding dann fliegen. Das hat auch nur bei mir zumindest so suboptimal damals funktioniert. Das ist das, woran ich mich noch ganz gut erinnern kann. Und ein Produkt, was ich damals hatte, oder ein Gimmick, wie es ja so schön hieß bei Yps, das war so ein Fake-Feuerzeug im Zippo-Design, aus logischerweise Kunststoff, es war ja ein gefaktes Feuerzeug. Und wenn man das aufgeklappt hat, dann haben sich so kleine Federn umgeschlagen und die sollten einen dann auf die Finger hauen. Das soll dann so ein wenig wehtun, hat es aber halt auch nie getan. Aus logischerweise Sicherheitsgründen haben die das wahrscheinlich auch nicht zu stark gemacht, diese Zugfeder. Das war dann so ein klassischer Scherzartikel. An diese beiden Produkte kann ich mich noch zurückerinnern, aber ich war jetzt auch nicht der lückenlose Yps-Heft-Konsument. Also immer mal punktuell habe ich da damals in meiner Kindheit mal zugegriffen. Aber so Extremfan war ich nie. Muss ich sagen.
Oh, ich war da schon sehr begeistert. Ich habe mich da immer drauf gefreut, auf die ganzen Gimmicks, die immer dabei waren. Also das war schon, ja.
Okay.
Aber wie gesagt, halt, irgendwann wächst er halt auch raus.
Ja, klar.
Die Interessen verlagern sich. Wie gesagt, dann war es ja im Prinzip weg. Ja. Ich glaube, bis 2000 ist es ja ursprünglich mal gelaufen.
Kann sein.
Wie gesagt, dann gab es zwischendrin irgendwie nochmal, dann war es wieder weg. Dann kam das, glaube ich, nochmal mit einem etwas anderen Konzept, beziehungsweise war, glaube ich, dann für Erwachsene im Prinzip ausgerichtet, weil, na okay, die Kinder, die es damals gekauft haben, sind ja in der Zwischenzeit ja auch wieder Erwachsene, ja, und das habe ich so am Rand noch mitgekriegt, aber das, wie gesagt, da ich habe mir da nie wieder was gekauft, ja. Wobei an der 50-jährigen Jubiläumsausgabe, wenn ich das mitbekommen hätte, hätte ich vielleicht sogar mal geguckt, ob ich mir die irgendwie...
Aus Nostalgiegründen, ja. Ja, klar. Gut, ja, also wie gesagt, ich wollte es nur erwähnen, weil 50 Jahre, das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer.
Ja. Ja, mal gucken, weißt du, ob die noch irgendwie zu kriegen ist? Oder
keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was in dem Jubiläumsheft drinsteckt, was für ein Gimmick da drinsteckt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Okay.
Ja. Vielleicht nochmal die dritte Auflage der Urzeitkrebse. Kann ja sein. Ja. Es wäre dann die dritte, wenn sie es nochmal veröffentlichen würden. Ja.
Ja, aber wo wir gerade über Jubiläums- und Sonderhefte etc. sprechen, da fällt mir gerade ein, wer noch Interesse dran hat am Sonderheft 2025 für die Retro-Gamer, Der könnte jetzt auch noch hier ein bisschen Geld in Richtung Retro Gamer werfen. Die soll ja im November erscheinen. Und ja, dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Crowdfunding-Aktion läuft noch, wo man halt vom normalen Heftpreis, der nennt sich, glaube ich, Early Bird, bis zum Förderer, ja, für, glaube, 130 € oder so, da unterstützen kann, wenn man Bock hat. Also so verrückt bin ich jetzt auch wieder nicht. Die Retro Gamer ist ja eine der wenigen, die ich noch im Abo habe, ja, weil mir das mit dem ganzen Thema sehr am Herzen liegt, ja, und ich das gerne lese, ja, und da auch meine alten Spielejournalisten, ja, Spielejournalisten, Schreiber, nee, ja, auf jeden Fall halt da gerne das verfolge noch, ja. Das ist ja auch wieder so ein quasi Kindheits- oder jugendlichen Erinnerung, ja. Die Leute kennt man ja auch seit den ersten Malen, wo sie irgendwo in Beilagen oder Happy Computer oder so irgendwo zu lesen waren. Ja, verfolgt man die oder verfolge ich das Ganze ja. Und wie gesagt, seitdem der Herr Lenhardt und der Herr
Lot.
nee, warte mal, mir fallen jetzt die Namen wieder nicht ein. Der Lenhardt ist ja drüben, Kanada. Ich habe sein Gesicht vor mir. Meinst du, mir fällt jetzt der Name ein?
Gesicht ist im Podcast schlecht.
Ah, ist ja wurscht. Die Namen sind ja eigentlich wurscht. Ja,
Ja.
ich habe es ja eh mit Namen nicht so. Also von daher kann ich mir das selbst noch verzeihen. Aber wie gesagt, da auf jeden Fall. Wer Interesse hat, kann ja mal auf der Seite vorbei gucken und sich das Ganze eventuell klicken. Soll im November, wie gesagt, erscheinen.
Okay. Retro Gaming ist ja auch ein Thema, was unerschöpflich ist. Das kann man ja bis ins kleinste Detail ausarbeiten und da gibt es ja auch schöne Projekte, die das ja auch regelmäßig tun in
Jörg
Form von.
Lange, ja, jetzt fällt mir es wieder ein. Jörg Lange.
Okay,
Genau, das ist ja,
sagt mir nichts und ich
ne,
stecke auch nicht so
egal.
tief im Thema. Wenn ich an
Ja.
Retro Gaming denke oder an gute alte Zeiten, denke ich immer an den Herrn Lott. Das ist der erste Name, der mir einfällt.
Gunnar, ja.
Genau. Also
Ja.
muss das schon eine starke Durchdringungskraft haben, wenn mir der Name sofort einfällt, sag ich jetzt mal. Oder wenn mir sogar der Name sofort einfällt. Aber die sind ja auch noch aktiv. Der Herr Lott hat ja so ein relativ großes Projekt, was die, glaube ich, das sind auch zwei Leute, die das betreiben. Haben die da jetzt nicht sogar ein Business draus gemacht seit Jahren und machen das
Du
hauptberuflich?
meinst den Stay Forever Podcast?
Richtig, mir fiel der Name nicht ein, aber jetzt,
Das
genau.
Projekt ist mehr als nur zwei Leute.
Ja, nach vorne hin sind es zwei Leute und im Hintergrund stehen dann auch noch ein paar Leute. Ich habe nämlich letztens eine Reportage gehört, wie die das erklärt haben oder wo die über ihre Firma sprechen. Und das ist ja ein kleines Imperium, was dahinter steht. Das ist ja
Naja,
schon.
die können mittlerweile davon leben
Ja.
und noch Leute davon bezahlen. Also das läuft.
Ja.
Das läuft.
Ja, haben eine gute Community, die das Ganze mitfinanziert und mitträgt. Das Respekt dafür, dass man so eine starke Community hinter sich hat und von der getragen wird. Also das ist aus meiner Sicht eine gute Arbeit, die die gemacht haben. Ein gutes Community-Building, wie man so schön sagt. Ja,
Ne, alles.
Respekt, ja.
Ja, die machen ja auch live ab und zu mal. Oder was heißt ab und zu? Das war ja auch relativ regelmäßig, was sie da jetzt hatten mit den Live-Auftritten in Deutschland. Ich habe es noch nicht hingeschafft, würde mich schon mal interessieren. Aber boah, ist halt immer eine Frage Termin und wo ist es dann und wie kommst du hin und etc. Beziehungsweise wie hast du Zeit? Hat bis jetzt noch nicht gepasst, aber das steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketliste.
Ja. Ja, du, die haben natürlich auch sehr viele Vorteile, was man so gehört hat, weil die, wie gesagt, die haben ein Team dahinter und die haben eine Redaktion dahinter, die kriegen das aufbereitet, die können natürlich mit ganz anderen Maßstäben,
Kriegen,
ja.
machen sehr viel selbst, ja.
Naja, also die Redaktion arbeitet viel für sie auf und vorbereitet viel vor und auch bei der Ausarbeitung der ganzen Geschichte. Und da kann man natürlich mit ganz anderen Maßstäben herangehen als unser kleiner Mikro-Podcast in Anführungsstrichen. Also im direkten Vergleich sind wir ein Mikro-Podcast. Vergleichen wir uns eventuell mit anderen Podcasts, sind wir schon etwas größer. Also es kommt immer darauf an, mit wem man sich da vergleicht. Mhm. Aber gegenüber den lieben Kollegen sind wir wirklich ein Staubkorn im Universum. Würde sich fast schon zum Podcast-Titel eignen. Ein Staubkorn im Universum. Mal gucken. Mal gucken, was Gemini so als Podcast-Cover hergibt.
Oh je, nachher. Oh je, oh je, oh je. Oh je.
Ja, ich habe gefallen einen Gemini gefunden. Der ein oder andere wird es auf unserem Instagram-Kanal eventuell mitbekommen haben. Ist noch ein Geheimtipp. Unser Instagram-Kanal trägt derzeit nur stolze 66 Follower. Und wer dort teilnehmen möchte, der könnte sagen, er war von Anfang an dabei. Gut. Das zur schamlosen Eigenwerbung bezüglich unseres Instagram-Kanals. Das nächste Jubiläum, 10 Jahre Apple Pencil. Da könnte man sich auch stundenlang drüber unterhalten, was wir wahrscheinlich auch jetzt nicht tun werden. Und ich möchte nur einfügen oder anmerken, dass wahrscheinlich dann wieder ganz viele Aussagen gekommen sind zum Jubiläum oder sie sind auch gekommen, dass Steve Jobs mal gesagt hat, naja, wer braucht ein Pencil oder ein Stylus? Ich glaube, das haben viele oder interpretieren immer noch viele falsch. Ich vermute mal, das hat er auf das iPhone bezogen. Und da mag er auch recht haben. Bis heute hat sich Apple dazu ja auch nicht bereit erklärt, das iPhone kompatibel mit dem Pencil zu machen. Aber in Richtung iPad hätte das Steve Jobs wahrscheinlich auch anders gesehen. Das ist meine Prognose. Obwohl er hat ja das iPad noch vorgestellt. Das war ja eines der letzten Produkte, die er noch vorgestellt hat. Aber ich glaube, da waren sie noch nicht auf dem Trip oder hatten noch nicht die Idee, dazu auch einen Pencil anzubieten. Aber später kamen ja dann die Pencils raus. Und wie gesagt, der erste kam vor 10 Jahren raus, den es immer noch zu kaufen gibt. Das ist Lightning-Ding, gibt es derzeit immer noch zu kaufen. Und was ich mir wünsche, ist eine klarere Kompatibilitätsmatrix. Also, dass man die Kompatibilitäten und die Geräte, die zu den jeweiligen Pencils kompatibel sind, dass man die schneller und einfacher erkennen kann. Weil das ist ein Wildwuchs sondergleichen. Und das ist nicht schön. Also das ist mein Wunsch an diese Pencil-Geschichte, dass man in Zukunft klarer erkennen kann, welches Gerät mit welchem Pencil funktioniert. Aber okay. Und der wird auch erst 10 Jahre alt, nämlich am 9. September 2025. Also da, wo auch das iPhone-Event starten wird. Ich vermute mal, dass Apple auf dem Event nichts zum Apple Pencil sagen wird, obwohl es eine tolle Idee wäre, da auch noch irgendwas diesbezüglich zu machen, aber wahrscheinlich das falsche Event. Wäre das jetzt ein iPad-Event, wäre das natürlich eine ganz andere Geschichte. Oder sie kündigen Apple Pencil-Kompatibilität an. Oder bringen einen Apple Pencil Mini raus für die iPhones. Mal schauen.
Der Apple Pencil funktioniert jetzt auf dem Magic Trackpad.
Ja, für gewisse Anwendungen wäre das gar nicht so schlecht, um eine Unterschrift in den
oder PC. Aber auf jedem Mauspad. Ja, wobei das wäre zu günstig. Das wäre wahrscheinlich doch so eine Sache mit, wir machen das Magic Trackpad. Ah nee, ist es nicht sogar größer geworden?
Also, nee, ne? Das Magic Trackpad, wie wir es jetzt haben, hat immer noch die gleiche Größe. Das allererste, das Einser mit dem Batteriefach, das ist, glaube ich, etwas kleiner nach meiner
Meinung. Okay, so war das. Das kann auch sein, weil ich habe schon seit Jahren kein Magic Trackpad irgendwie mit den Fingern gehabt. Ich hatte, glaube ich, eins der ersten oder der zweiten.
Das erste hatte noch das Batteriefach hinten drin. Und das zweite hat dann halt einen Lightning-Port bekommen und jetzt hat es halt
einen Nee, dann habe ich noch eins, dann habe ich noch ein erstes.
Ja.
Ja, okay, dann sind die danach wahrscheinlich ein bisschen größer geworden. Genau. Und das hatte ich dann nicht mehr. Ich hatte das erste relativ lange sogar. Ich hatte ja auch das zusammen mit der kleinen Tastatur. Und da gab es doch, welche Hersteller waren das, der diese Kunststoffbar da gemacht hat, wo die zusammen reinklicken konntest?
Da gab es mehrere Hersteller, aber der erste war unser lieber Freund, nämlich 12 Sauce.
Ah, dann war das ein 12 Sauce Produkt, ja.
Das war die Magic Bar, so
ja,
wie sie.
Die, genau, und da hatte ich das ja auch mal. Mhm. Weil es war eigentlich auch ganz nice. Also statt 10er Block hattest du dann quasi dein Trackpad. Mhm. Das war so eigentlich ganz nice. Aber ja, wie gesagt, irgendwann habe ich dann auch wieder gemerkt, ja, es ist zwar nice, aber die Maus ist dann doch eigentlich cooler. Ja. Oder besser für mich handelbar, bedienbar.
Das ist, denke ich, auch ein starker Punkt, wie stark man darauf konditioniert ist, auf die ganze Geschichte. Mhm. Und ich muss zugeben, am Laptop arbeite ich dann, oder am MacBook arbeite ich dann auch für kurze Arbeitssessions mit dem Trackpad.
Ja.
Aber wenn ich ganz lange irgendwo beim Kunden bin, habe ich immer noch eine Magic Maus dabei und arbeite dann halt
eine Maus mit dann, der Maus. Genau. Ja. Also wenn ich nutze in der Regel auch eine Maus am Laptop, MacBook, wobei ich auch ganz klar sagen muss, gerade an meinem Firmen Laptop. Nee, sorry. Das geht gar nicht. Mit dem Trackpad. Das ist so eine.
Ja, ist ja kein Apple-Produkt.
Ah, das ist so eine Zumutung. Gerade unter Windows 11 ist das so eine Zumutung mit diesem nicht so optimal funktionierenden Trackpad. Das ist,
aber
da musst
Problem,
du eigentlich im Prinzip immer eine Maus dabei
ein
haben.
Ein Problem, was fast alle Hersteller haben.
Ja. Und wie gesagt, bei den Apple-Produkten jetzt eigentlich kein Problem, da auch mal länger, wenn es sein mussten, mitzuarbeiten, gerade auch mit den unterschiedlichen Gesten und Funktionen, die du da noch konfigurieren kannst, ist das halt schon sehr nett. Ja.
Auf jeden Fall.
Aber auch da, wenn es wirklich lange ist oder ich irgendwo weiß, ich muss viel mit der Maus oder bin dann mit dem Zeiger unterwegs, dann doch auch lieber gerne mit der Maus. Aber da ist das Trackpad wenigstens eine vernünftige Alternative. Ja.
Das ist richtig.
Aber
es ist ja für mich immer noch ein Phänomen, also auch so ein Dauerbrenner-Thema, was mich immer wieder umbewegt oder umtreibt. Umtreibt ist vielleicht ein hartes Wort mittlerweile, aber dass es Marktbegleiter aus dem PC-Bereich immer noch nicht hinbekommen haben.
Es gibt mittlerweile gute.
Bessere, ja, aber immer noch nicht auf dem gleichen Level,
aber
wie es
genau,
Apple ist.
Ja.
Na, also ich sag mal, dicht gefolgt sind die aktuellen Dell-Geräte, die sind relativ gut. Dann kommt, würde ich sagen, auf dem gleichen Level Lenovo. Aber dann fällt mir auch nichts weiter ein. Razer. Ich habe letztens mit einem Razer-Laptop gearbeitet, also ein Gaming-Gerät. Mhm. Die sind auch sehr gut, muss ich sagen. Aber allerdings sind wir da auch im Preisbereichen unterwegs, von gut und böse. Aber im Brot- und Butterbereich ist mir noch kein vernünftiges Trackpad untergekommen. Und Apple schafft es ja auch in allen ihren MacBooks, egal ob es ein MacBook Air ist oder MacBook Pro, gute Laptops, gute Trackpads zu verbauen. Ja. Sind sie nach meiner Meinung immer noch Marktführer?
Würde ich so unterschreiben, ja.
Na, da bin ich ja beruhigt. Gut, also wie gesagt, 10 Jahre Apple Pencil, Happy Birthday. Mal gucken, wie sich das Ding noch weiterentwickelt. Und wie gesagt, mein Wunsch ist, etwas mehr Klarheit in das Portfolio oder in die Kompatibilitätsliste reinzubringen. Und das nächste Thema ist, naja, ich habe es halt reingenommen, weil sich eventuell was bewahrheitet, was ich eigentlich gar nicht so für bare Münze genommen habe, aus der Gerüchteküche heraus, und habe das immer so ein bisschen ignoriert, obwohl Galaxy oder Samsung es ja offiziell bekannt gegeben hat, oder sie haben es offiziell bekannt gegeben, dass sie an einem Threefold arbeiten, also an der heiligen Dreifaltigkeit. Da gab es ein offizielles Statement, dass sie das.
Wobei, man muss ja auch sagen, sie Threefold haben wir ja schon einen Hersteller, der ein Gerät hat. Wie gesagt, mir erschließt sich das Ganze noch nicht so. Klar, Samsung hat jetzt mit den aktuellen Geräten technischen Stand erreicht, gerade was die Dicke betrifft, wo du auch sagen kannst, okay, wir suchen uns mal an einem Threefold. Mhm. Klar, mehr Real Estate oder mehr Displaygröße ist immer nice, gerade wenn du es halt so kompakt zusammenfalten kannst. Aber mein Gott, du hast ja 2 Scharniere drin fürs Display. Mhm. Machst das im Prinzip doppelt. Ja, also schwierig. Wie gesagt, technisch sind wir, glaube ich, mittlerweile auf dem Stand, wo Samsung das gut im Griff hat. Aber mein Gott, wo wollen wir denn Vor allem preislich damit liegen im Vergleich zum normalen Z-Fold.
Ja. Nein, es hat mich nur fasziniert, dass angeblich dieses Jahr noch der Marktstart stattfinden soll.
Das auch.
Man hat ja gemunkelt auf der IFA, es hat sich jetzt ja nicht bewahrheitet, die IFA ist im vollen Gang und wir haben halt nichts gesehen diesbezüglich. Und es gab jetzt konkrete Hinweise, dass man in der UI 8 Oberfläche von Samsung Animationen oder dass daraus Animationen geleakt worden sind, wo man halt das Gerät auch in dieser Dreifaltigkeit sieht. Und das, dann gab es noch Animationen, die darauf hinweisen, dass es Reverse Wireless Charging on Board hat, ist in der Android-Welt generell auch nichts Besonderes. Ob es jetzt in der Foldable-Kategorie was Besonderes ist, weiß ich gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt ein besonderes Feature ist. Keine Ahnung.
Ich weiß generell nicht, wie es da bei Samsung aussieht mit Reverse Charging. Ich weiß nur, dass Reverse Charging die letzten Wochen gerade wieder ein Thema
durch
war.
Durch Apple, ja. Durch Apple auch. Ne? War ja auch in der Gerüchteküche.
Ja, weil es ist anscheinend kein Key-Standard. Oder Ski, wie auch immer man es ausspricht.
Ja.
Es ist anscheinend, so viel ich gelesen habe, kein Standard oder kein Bestandteil des Standards. Also da auch wieder ja quasi eine eigene Umsetzung oder Implementierung, wobei es dafür garantiert einen Standard gibt, den hat halt wahrscheinlich Ski nur einfach nicht mit reingenommen. Die Frage ist, inwieweit das da kommt eventuell, weil Apple ja kompatibel ist dazu. Sie sind mit MagSafe kompatibel, ne? Nicht, es ist nicht offiziell der G-Standard, ne?
MagSafe ist in den G-Standard mit eingeflossen, oder Apple hat den
oder
Standard
so rum,
ja freigegeben.
Genau.
Man sieht es ja auch am Pixel 10, da wird das ja mehr oder weniger auch verbaut, das Ganze. Und
mit den Magneten jetzt, ja.
Ja, genau. Und das finde ich auch okay so, dass da auch andere von profitieren können. Ja, also MagSafe ist ein Bestandteil des G-Standards oder kann dementsprechend auch umgesetzt werden.
Dann so rum, okay.
Richtig, genau.
Wie gesagt, in Bezug mit den Gerüchten zu Apple hat man die letzten Wochen da wieder mehr drüber gelesen. Wir hatten auch schon immer mal wieder drüber gesprochen. Du bringst ja dann auch immer das Beispiel mit deinen AirPods, die man vielleicht am iPhone dann mal aufladen.
Apple Watch wäre auch ein Beispiel.
Oder genau. So ein Thema, genau, das ein Ding, ja. Mein Gott, wenn es drin ist, ist es drin, ja. Aber wie bei allem, ja, was es ist, solange es nicht irgendwie zu Lasten irgendeiner anderen Funktion geht, mein Gott, mach's rein, ja. Ob ich es nutze, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber wenn es drin ist, ist es drin, ja.
So ist es. Das sehe ich genauso. Da kommen wir gleich noch zu. Wenn es drin ist, ist es drin. Und das ist auch so ein Punkt, der mich ein bisschen ärgert, aber kommen wir gleich zu. Dann gibt es noch ein Case-Update, nachdem wir ja über Techwoven, ich wollte gerade sagen Feinwoven, aber nein, Feinwoven war das böse Produkt und jetzt kommt ja das tolle Produkt, also Techwoven gesprochen haben, gibt es jetzt auch Leaks zum Thema neue Clear Cases. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber anmerken, neues Design, Lanyard-Löcher und vielleicht gibt es die auch in verschiedenen Farben. Wäre ein leichtes, das Kunststoff oder das durchsichtige Kunststoff auch anderweitig einzufärben. Also das, denke ich, ist nicht kein großes Hexenwerk. Und das dazu, da wurden auch schon Produktbilder geleakt. Das sieht relativ seriös aus, was man da gesehen hat. Und diese Techwoven-Cases, die haben wir in den letzten Wochen auch vermehrt gesehen. Und das sah auch recht authentisch und echt aus. Ich gehe davon aus, dass Apple wirklich dieses Techwoven-Kram rausbringt. Das halte ich schon für relativ gesetzt. So. Ja, das kommt der nächste Punkt, der mir persönlich ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Angeblich plant Apple weltweite Abschaffung des SIM-Karten-Slots, also des physischen SIM-Karten-Slots. Das berichtet MacRumors. Sie berufen sich darauf, dass es in Europa wohl ganz viele, wie es so schön in Deutsch heißt, Mobilfunknetzbetreiber gibt, die ihren Mitarbeitern auferlegen, dass sie bis zum 5. September Schulungen absolviert haben müssen im Bereich Portierung und Umstellung auf eSIM. Natürlich nur die Mitarbeiter, die da auch was mit zu tun haben, ist klar, logischerweise. Das das interpretiert MacRumors so, dass es dann halt eine weltweite Umstellung gibt auf eSIM in allen Geräten. Ich hoffe mal, es bezieht sich nur auf das iPhone 17 R, dass das quasi weltweit das erste Gerät wird, was, wie gesagt, in allen Ländern mit Only eSIM ausgeliefert wird. Und ich hoffe nicht, dass sich das auf das komplette Portfolio bezieht. Auch wenn ich zu 99% bei den Kollegen gehört und gelesen habe, dass sie alle der Meinung gewesen sind, also wie gesagt, zu 99%, was ich gehört habe, einen physischen SIM-Karten-Slot braucht kein Mensch. Das kann ja alles so sein, aber ich bin ein Freund von Optionen. Und auch wenn derjenige das nicht braucht, dann kann er ja die eSIM einsetzen und kann das benutzen. Ich finde es nachteilig.
Ja, okay, wir haben ja aktuell schon die Möglichkeit, eine eSIM zu verwenden.
Ja, eben, er kann es ja einsetzen. Also ihm wird ja nichts weggenommen. Es heißt ja nicht, ne, aber uns, den Fans oder den Verfechtern von normalen physischen SIM-Slots, also ich bin ein Verfechter davon.
Also ich bin jetzt kein Verfechter, ich kann aber verstehen, wenn jemand Bedarf daran hat. Gerade wenn man mal heute in der heutigen Zeit guckt, alles was Journalisten und Quellen betrifft, die irgendwo auch das Telefon nutzen und da mit Prepaid oder gerade auch noch mit alten unregistrierten SIM-Karten unterwegs sind, denen darf man so eine Möglichkeit der Kommunikation nicht wegnehmen. Klar kann damit auch wieder Schindluder betrieben werden, das ist aber wie auch mit Bargeld zum Beispiel. Du hast immer irgendwo einer, der auch Schlechtesten mitmacht. Ja.
Logisch.
Von daher, aber aus dem Grund dann zu sagen, ja, mit dem Grund, ja, wir gehen halt weg von der SIM-Karte, beziehungsweise du kannst das nicht ganz abschaffen. Wie gesagt, ich selbst habe keinen Bedarf an der physischen SIM. Mich würde das jetzt so nicht treffen, weil ich schon seit Jahren auch im Ausland mir keine vor Ort SIM-Karte mehr geshoppt habe, um da irgendwie günstig Datenvolumen verwenden zu können, weil wir mittlerweile mit dem EU-Roaming eigentlich ganz gut aufgestellt sind und wir aufgrund der Runde, die wir haben, sowieso nicht mehr irgendwie groß oder außerhalb der PKW-Reichweite irgendwo unterwegs sind. Von daher stellt sich mir die Frage jetzt, wie gesagt, mir die Frage nicht. Ich käme mit einer eSIM gut hin. Wie gesagt, ich habe aber volles Verständnis dafür und wie gesagt, nicht nur für diese sensiblen Bereiche, wie jetzt zum Beispiel im Journalismus, wo das noch definitiv ein Thema ist, oder in anderen Bereichen, ja, oder auch privat, ja, wie gesagt, du bist im Ausland oder irgendwo unterwegs und willst dir vor Ort eine günstige Prepaid besorgen zum Beispiel oder selbst was mit Vertrag, wenn du weißt, du bist hier, keine Ahnung, 2-3 Monate Backpacker irgendwo unterwegs und willst dir vor Ort eine günstige SIM holen, ja, dann sollte diese Möglichkeit noch bestehen. Ja, du kannst ja auch eine günstige eSIM. Ja, ist aber nochmal ein ganz anderer Hassel. Ja.
So ist es, klar.
Von daher wäre äußerst schade. Ich kann verstehen, warum man es macht, gerade produktionstechnisch. Du hast nur noch eine SKU, ja, die du da schraubst. Du kannst den Platz sparen, ja, du brauchst keine Öffnung etc. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Unterm Strich machst die Produktion eigentlich nur günstiger.
Ja.
Vor allem hast du weltweit einheitlich, bis auf die Bands dann wieder, die unterstützt werden müssen, hast du da auf jeden Fall ein einheitliches Paket. Mhm. Wir haben ja auch schon Länder, in denen du nur eSIM-only kriegst.
Amerika.
Zum Beispiel, genau. Was auch nicht so klein ist als Markt.
Nein.
Von daher hat man da das ja schon testen können. Das läuft. Du hast ja nichts überwiegend oder keine riesengroßen schlechten Nachrichten irgendwo gehört. Mhm. Der Markt hat es angenommen. Ja, nach wie vor verkaufen sie da ja sehr gute iPhones. Also das hat jetzt groß nichts oder sich nicht negativ auf die Absatzzahlen ausgewirkt. Ich denke, in Europa und auch gerade mit so einigen deutschen Kunden könnte es ein Problem sein. Ich bin da jetzt ein bisschen zwiegespalten, was jetzt auch deine Bemerkung von eben betrifft. Ich hoffe, es betrifft nur dieses eine Gerät. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn wirklich nur das Air, haben wir uns eigentlich auf den Namen bis jetzt geeinigt?
Die Presse und die Kollegen und wir haben immer 17R gesagt. Ob das auch wirklich so heißen wird, ist fraglich.
Ich denke, Ja.
Ich würde mich freuen, wenn das Gerät anders heißen würde. Das wäre zumindest noch ein kleiner Überraschungspunkt. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn das Gerät gar nicht kommen würde. Da würde ich mich beömmeln. Aber
das ja, genau, nur so ein kleiner Seitenhieb auf Samsung oder so.
Ja, also das wäre eine Überraschung. Das wäre toll, in Anführungsstrichen. Ob das für den Markt toll wäre, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn dieses Gerät gar nicht kommen würde. Wenn sie jetzt ein ganz normales 17 Plus bringen würden, wie gehabt, und Edge-Badge machen gar kein 17 Air.
Oder die ganzen Gerüchte zu dem Air wären im Prinzip nur die untere Hälfte von einem Foldable.
Zum Beispiel, ja.
Aber ja, glaube ich jetzt eher weniger. Aber
ja, ich meine, das wäre eine Riesenüberraschung, weil die ganzen Jahre davor, die haben uns ja gezeigt, dass die ganzen Leaks immer sehr gut gewesen sind, speziell auch in den letzten Wochen vor dem Event. Und das wäre jetzt echt mal eine Überraschung, wenn das jetzt so nicht kommen würde. Ja. Naja.
Ja, aber nochmal zurück jetzt zu dem, was du gesagt hast, gerade mit dem ESIM. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Verkaufszahlen nicht so gut wären, wie sie sein könnten, wenn es als ESIM only kommt. Es wird eh schon schwierig für das Gerät.
Ja.
Also meiner Meinung nach wird es schwierig für das Gerät, aufgrund auch der Gerüchte, die wir hatten, gerade in Bezug auf Akkulaufzeit etc., glaube ich, es wird schwierig. Wäre es ESIM only, was ich eventuell bei der Bauweise oder bei der Dünne des Geräts noch in gewisser Weise nachvollziehen könnte, weil du da wirklich vielleicht irgendwo den Platz einfach noch sparen willst oder musst, ja. Wie gesagt, befürchte ich, es würde sich eventuell auf die Verkaufszahlen auch auswirken und einige würden dann doch eher zum, in Anführungszeichen, Standard-iPhone greifen. Weil sie dann noch ein SIM-Fach hätten, wenn es denn so ist und nicht alle auf einmal umgestellt werden würden. Auch da würde ich mir ein bisschen mehr Transparenz und Kommunikation von Apple wünschen oder hätte ich mir gewünscht, wenn es wirklich der Fall ist, dass die komplette Produktfamilie umgestellt wird, weil das doch schon eine Änderung ist. Da sollte man ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen, ja, bei den potenziellen Kunden, die man draußen einfach hat. Weil ich befürchte, dass wenn wirklich die komplette Produktpalette umgestellt wird auf ESIM only, doch einige nochmal abwarten würden oder eventuell den Kauf hinauszögern.
Oder sich vielleicht nochmal das Vorgängermodell dann kaufen, das 16er wäre ja denn das Vorgängermodell.
Ja, ne? Ich denke eher, dass sie, wenn sie nicht wirklich in ihrem Zyklus 2-3 Jahre drin sind und da jetzt einfach Zeit gewesen wäre für ein neues, oder sie warten auf das Ultra, auf das Air, Ultra, ja, auf das Air zum Beispiel, ja, hier das neue Pro, dass die vielleicht dann sagen, okay, mein Gott, gerade wenn es 1 oder 2 Jahre erst alt ist, das Gerät, dass sie dann sagen, warten wir doch erstmal ab, ja, wie sich das mit der ESIM hier im Markt überhaupt verhält, ja, was man so hört, ja, und den Kauf zumindest mal hinausschieben.
Ja, also wie gesagt, letztendlich, wenn es dann läuft und man umgestellt ist, merkt der geneigte Nutzer auch nichts, ob er jetzt eine ESIM drin hat.
Wie oft habe ich denn bitte meine physische SIM in dem Telefon, seitdem ich sie darin habe, rausgenommen? 0 Mal.
So ist es.
Aber wie gesagt, mich trifft es nicht, ja. Ich denke nur, dass es mehr Leute da draußen gibt, die auch der Technik ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, weil es eigentlich auch bis jetzt kein großes Thema war. Klar, die ESIM ist da und die, gerade auch mit dem iPad wurde sie ja auch entsprechend beworben, beziehungsweise du hast vielleicht auch Erfahrungen damit. Vielleicht hast du auch im Ausland oder auch gerade als Haupt-SIM vielleicht eine ESIM und hast im Ausland noch vielleicht dann eine physische SIM verwendet. Das kann ja alles durchaus sein. Aber ich glaube nicht, dass ESIM für die Mehrheit der Nutzer ein Thema ist. Und dass sehr viele noch nicht mal wissen, was eine ESIM ist. Und das könnte bei so einer radikalen Umstellung schon ein Problem sein.
Das kommt dann auch natürlich immer darauf an, wie gut der Carrier das handelt und dich mitnimmt und an die Hand nimmt und den Umstiegsprozess mit dir zusammen durchführt.
Ja, da hätte ich jetzt bei den Großen nicht unbedingt das Bedenken. Ich hätte vielleicht ein bisschen Bedenken, was so die Technik im Hintergrund betrifft. Kriegen wir am Release-Tag alle SIM-Karten umgestellt. Mhm. Oder übertragen. Ja. Oder gerade die Rufnummern alle auf die eSIM übertragen. Mhm. Wie stabil ist das System im Hintergrund? Ja, nicht, dass es teilweise, und die Erfahrung haben wir ja auch schon regelmäßig mal gemacht, bei Bezahlsystemen, ja, dass deine EC-Karte nicht oder generell das Bezahlterminal nicht funktioniert, weil alle gleichzeitig irgendwie Weihnachtsshopping machen.
Ist und schon mal vorgekommen. So,
ja, das passiert regelmäßig, ja, leider. Oder generell irgendwo ein Ausfall ist. Und wie gesagt, bei so einem Gerät, was sich so verkauft wie das iPhone, könnte das auch ein Thema sein, dass du da auf einmal 4-5 Stunden vielleicht auf deine Aktivierung warten musst. Und das will man im Prinzip ja eigentlich auch nicht als Apple.
Nein. Ja gut, wir werden sehen. Also wie gesagt, was mich halt immer nur wundert, dass halt viele so argumentieren, das braucht kein Mensch mehr, einen physischen Slot.
Nein.
Und das sehe ich ganz anders.
Ich denke, für die überwiegende Mehrheit würde es keinen Unterschied machen, gerade in der Nutzung. In der Umstellung, wie gesagt, das muss halt in den Kopf rein. Gerade bei den Älteren auch nochmal so ein Thema. Aber
wie gesagt, dieser Absolutismus in dieser Argumentation, dass man das nicht mehr braucht, dass nur weil du das nicht mehr brauchst als geneigter Tech-Journalist, heißt es nicht, dass das andere nicht mehr benötigen. Und was würde man dir denn wegnehmen, der ja trotzdem eine eSIM benutzen kann, wenn der Slot auf einmal nicht da ist? Man würde
du nimmst die Möglichkeit auf mehr Akku, gerade in meinem Air brauche ich jedes Gramm.
Ja, aber ob da auch dann wirklich an dieser Stelle mehr Akku reinkommt oder ob das da wirklich dafür genutzt wird, ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Genau.
Der Einzige, der davon hundertprozentig profitiert, ist die Firma Apple oder meinetwegen auch andere, die den SIM-Slot weglassen, weil die sparen halt Kosten und dementsprechend auch Produktionskosten letztendlich.
Dass auch die Mobilfunkbetreiber an sich mehr von der eSIM haben als von der physischen SIM.
Ja, du musst kein Plastik durch die Gegend schicken, du sparst Portokosten.
Vor allem denke ich, ist auch da, gerade wenn du keinen Vertrag hast. Vertrag ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn du jetzt was im Prepaid mit eSIM hast, ist, denke ich mal, die Frage ist wirklich der Widerstand, ich denke mal, der Widerstand ist eher geringer zum Wechseln. Ne? Ich wollte eben sagen, der Widerstand ist vielleicht höher, dass du nicht wechselst. Aber eigentlich müsste mit der eSIM das ja sogar noch einfacher gehen, weil du kannst ja alles online machen. Allein Prepaid dürfte das wahrscheinlich sogar zu mehr Hopping führen.
Könnte sein, weil es einfacher geht. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch die ganzen Logistikkosten, also Porto, Papier, Kunststoff. Man muss es ja hochrechnen. Es ist ja nicht nur die eine SIM-Karte, die da durch die Gegend geschickt wird.
Ja.
Es sind ja so ein paar mehr Karten. Das ist richtig. Aber okay. Ich bin gespannt, was kommen wird. Nur man regt sich dann manchmal so ein wenig über die Kollegen auf, die so absolut argumentieren und das große Ganze nach meiner Meinung so ein bisschen verloren haben und immer nur ihr Blick auf das Ganze präsentieren.
Ja, es ist im Prinzip eine Nische, die physische SIM, weil, wie gesagt, ich denke, die Mehrheit würde da keinen Unterschied merken. Ja. Aber es gibt, wie gesagt, die Fälle einfach noch, wo eine physische wirklich einen guten Grund hat.
Und auf jeden Fall.
Diese Möglichkeit sollte man nicht nehmen. Es wäre sehr schade, wenn Apple halt den Weg geht. Wir haben Gott sei Dank ja gerade im Android-Bereich noch genug Alternativen. Die Frage ist halt nur, inwieweit fühlst du dich da entsprechend auch aufgehoben? Gerade wenn du vielleicht mit so einem sensiblen Hintergrund mit einer physischen SIM unterwegs bist. Das ist nochmal ein anderes Thema. Da muss man wirklich mal abwarten, was jetzt kommt. Vielleicht wird es wirklich nur ein Produkt erstmal sein. Und dann muss man mal gucken, wie die Akzeptanz einfach ist. Wobei ich denke, wenn es wirklich das eher ist, was als erstes Produkt eSIM only kommt, ist es ein schlechtes ist es ein schlechtes Produkt, um die Akzeptanz beurteilen zu können, weil das Produkt an sich schon wahrscheinlich eher nischig ist.
Ja, das spricht eine spezielle Zielgruppe an. Das werden wir halt sehen, wie es sich dann am Dienstag präsentiert. Und man wird dann halt auch sehen, und ich sage es immer wieder, Dreh- und Angelpunkt und auch der große Entscheidungspunkt für die meisten Kunden wird die Akkulaufzeit sein. Mhm. Das ist der Knackpunkt. Und wir haben ja jetzt auch so Last-Minute-Gerüchte gehört, dass das Pro Max zum Beispiel oder auch generell die Pro-Reihe, das Pro Max logischerweise durch die Größe auch noch einen extrem großen Akku bekommen soll. Und das wäre natürlich dann im Vergleich, wenn das Air wirklich so einen kleinen Akku bekommen sollte. Man hat ja zwischen 2800 und maximal 3000 Milliamperestunden spekuliert, wäre die Diskrepanz ja dann noch größer, wenn sie in die Pro-Reihe dann größere Akkus reinbasteln würden. Denn dann würde man das ja noch klarer herausheben, wie schlecht die Akkukapazität wäre, wenn diese ganzen Zahlen, die in der Gerüchteküche unterwegs gewesen sind, auch wirklich gestimmt haben. Das mal vorausgesetzt.
Ja. Selbst wenn du sagst, ja, wir haben hier quasi einen Durchbruch wieder gemacht und mit den Cores, die wir haben und mit dem neuen Chip, den wir haben, ja, sparen wir so und so viel Energie und kommen da auf eine Akkulaufzeit von bla 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 bei dem Air. Dieselben Vorteile hast du bei dem Pros doch erst recht. Und dann noch einen größeren Akku.
Richtig, zum Beispiel. Naja, gut. Wir werden es sehen. Deswegen macht es nach meiner Meinung, oder es würde jetzt wenig Sinn ergeben, jetzt nochmal kurz vor der Präsentation nochmal alle Gerüchte rauszukehren. Ja, was mich halt am stärksten irritiert hat, war halt diese eSIM-Geschichte. Das haben wir ja nochmal rausgearbeitet. Und den Rest werden wir dann am Dienstag sehen. Und wir werden das dann am Wochenende darauf höchstwahrscheinlich durcharbeiten. Das ganze Thema.
Ja.
Was kommt oder was nicht kommt. Und ich würde sagen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um über unseren Werbepartner zu sprechen. Nämlich heute haben wir die Marke und die Firma ISO als Werbepartner am Start. Ein guter alter Bekannter, ein Freund des Hauses, wie man so schön sagt. Und sie haben sich mal wieder gemeldet und haben gesagt, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir mal wieder einen Werbespot bei euch platzieren. Und frei nach dem Motto, wir melden uns nur, wenn es auch wirklich was zu sagen gibt und wollen die Hörerschaft nicht permanent mit irgendwelchen Werbebotschaften belasten. Das ist sehr gut für die Hörerschaft und auch vielleicht sehr gut für die Marke ISO, aber sehr schlecht für uns, ne? Weil weniger Werbeplatzierungen, weniger Einnahmen, ganz klar. Aber wie gesagt, wir denken ja auch im Sinne der Hörerschaft und das tut auch die Marke ISO. Und deswegen haben sie sich halt wirklich jetzt zu Wort gemeldet und haben gesagt, wir haben jetzt was ganz Neues, was ganz Interessantes und das möchten wir jetzt heute ein wenig präsentieren und ein wenig besprechen. Und das ist ein Business-Monitor mit einer 4K UHD-Auflösung mit dem großen Fokuspunkt auf das Thema Nachhaltigkeit. Und da gehen wir jetzt ein wenig drauf ein. Wir gehen so ein bisschen durch die technischen Daten. Ich gehe so ein bisschen durch die ersten Erfahrungen, durch die ersten Hands-on-Erfahrungen durch. Und später gehen wir dann auch noch ein bisschen detaillierter auf das Thema Nachhaltigkeit ein, weil das zieht sich quasi nicht nur durch den Bereich Stromverbrauch, sondern auch noch durch ganz viele andere Dinge. Und Anfang tun wir aber bei den technischen Daten. Wir haben ein 27-Zoll-Panel, 4K UHD, ein IPS-Panel. Wir haben einen sRGB-Farbraum mit 100%iger Abdeckung. Und was mir sofort aufgefallen ist, bei der ersten Inbetriebnahme, das ist die extrem gute Blickwinkelstabilität. Generell haben ja die IPS-Panel eine sehr hohe Blickwinkelstabilität, aber was mir wirklich sofort, ist natürlich ein subjektives Empfinden, logischerweise, aber was mir sofort aufgefallen ist, ist, wie gesagt, diese wahnsinnig hohe Blickwinkelstabilität. Im Vergleich zu anderen Geräten, die ich getestet habe, habe ich das hier ganz stark gemerkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Geräte nicht blickwinkelstabil waren, keine Frage, aber das ist mir jetzt hier irgendwie besonders gut ins Auge gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Anschlusstechnisch gesehen haben wir hier einmal einen USB-C-Port im Display-Mode, der 70 Watt Power Delivery zur Verfügung stellt. Wir haben, was ganz charmant ist und was ich immer sehr interessant finde, einen Picture-by-Picture-Mode. Das heißt, die Bildschirmfläche kann ich 50-50 aufteilen und kann aus zwei Quellen diese beiden Flächen betreiben oder befeuern und habe dann jeweils auf den beiden Flächen eine Auflösung von 1920x2160 Pixel. Und wie gesagt, auf der einen Seite kann ich jetzt ein MacBook anschließen, auf der anderen Seite kann ich jetzt meinetwegen auch ein Windows-Gerät anschließen und kann dann bequem beides an dem Gerät betreiben oder an dem Display betreiben. Ideal auch für den Homeoffice-Einsatz, wenn ich zum Beispiel einen Privatrechner und den Arbeitsplatzrechner dort anschließen möchte etc. Also da gibt es natürlich vielseitige Anwendungsbereiche oder Einsatzzwecke. Dann haben wir zusätzlich noch einen DisplayPort und auch einen HDMI-Port und wir haben viermal USB-A an Bord, zwei Anschlüsse auf der Rückseite und zwei Anschlüsse auf der Seite, also seitlich im Profil des Displays untergebracht. So, und jetzt kommt der erste große Punkt, den ich hier herausarbeiten möchte, was das Gerät so besonders macht, das ist das Thema Stromverbrauch. Und da hat also bei dem Gerät, bei dem, vielleicht sollte ich erstmal das Modell nennen, das habe ich nämlich gar nicht getan in meiner Aufregung. Das Ding heißt FlexScan EV2740S. Das sollte ich vielleicht nochmal, oder das habe ich jetzt eben nochmal genannt. Und wie gesagt, kommen wir wieder zurück zum Bereich Stromverbrauch. Also gibt das Gerät an mit 12 Watt, also ein typischer Stromverbrauch wäre dann 12 Watt. Und das habe ich gemessen. Und das habe ich auch erreicht. Also ich habe es nicht überschritten, ich habe es nicht unterschritten. Ich komme so bei 12, 12,1, 12,2 raus. Das sind so meine Werte, die ich erreicht habe mit meinem Messgerät. Natürlich hat man auch Messtoleranzen drin. Das kann sein, dass er auch wirklich exakt diese 12 Watt erreicht. Man muss natürlich auch die angegebene Helligkeit so einstellen, dass er dann auch, wie gesagt, bei 12 Watt rauskommt. Weil wenn ich das Ding nämlich voll aufdrehe, das gibt also aber auch an, wenn ich das Ding voll aufdrehe im Bereich Helligkeit, dann komme ich auf 21 Watt, was aber immer noch ein hervorragender Wert ist im Vergleich zu Marktbegleitern, die in dem Bereich unterwegs sind. Man muss ja auch bedenken, wir haben ja ein 4K-Gerät. Das braucht grundsätzlich mehr als ein Gerät, der mit einer niedrigen Auflösung fährt. Und wir haben ja ein 27 Zoll-Gerät. Also hat ja auch das FLT-Modell im Sortiment, was nochmal deutlich unter den 12 Watt operiert, was allerdings nur eine Full-HD-Auflösung fährt und was auch nur 24 Zoll hat. Also von daher, wenn man diese beiden Geräte jetzt mal in den direkten Vergleich stellt, hat man hier schon einen wahnsinnig guten Wert erreicht mit diesen 12 Watt, also mit diesen typischen 12 Watt Stromverbrauch. Also wenn man diese beiden Geräte mal gegenüberstellt, leistungstechnisch und auch von der Bildschirmdiagonale gesehen. Und letztendlich bedeutet das, dass dieses Gerät eine EU-Energieeffizienzklasse von C bekommt. Und wenn ich mir Marktbegleiter anschaue, sind sie die meisten im Bereich F unterwegs oder vielleicht sogar noch viel schlimmer. Also F ist so sehr weit verbreitet, aber es gibt da durchaus auch Geräte, die in der gleichen Klasse mit durchaus wesentlich schlechteren Energieeffizienzklassen unterwegs sind. Also da hat man ja schon nach meiner Meinung einen Meilenstein gesetzt. Um das Ganze nochmal so ein bisschen plastischer zu machen, wenn ich das Gerät 1000 Stunden laufen lasse, habe ich 13 Kilowatt Stromverbrauch innerhalb dieser 1000 Stunden. Das ist ein Wert, der wirklich hervorragend ist, nach meiner Meinung. Und die wenigsten fahren natürlich das Gerät von der Helligkeit voll aus. Also das ist sehr selten und wenn, findet sowas auch nur punktuell statt. Und man hat ja auch die Möglichkeit, das Ganze auch auf Automatik zu stellen, diesen Auto-Eco-View zu aktivieren und dann regelt er die Helligkeit automatisch über die Sensoren, die er verbaut hat und managt das Ganze nochmal automatisch. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt, der ja durchaus ansprechbar ist oder den man erwähnen sollte, nach meiner Meinung. Ja, also das ist wirklich hervorragend. Und gerade wenn man jetzt das Ganze in größeren Stückzahlen ausrollt, gerade im Business-Bereich, der Monitor adressiert nach meiner Meinung auch den Businesskunden, ist dieser geringe Stromverbrauch hochinteressant, weil wenn man das hochskaliert, wenn man jetzt hunderte dieser Geräte im Einsatz hat, dann ist das am Jahresende, denke ich, doch ein interessanter Punkt, den man dann im Portemonnaie, in der Geldbörse doch merkt. Das ist zumindest meine Meinung, gerade bei Displays, die ja durchaus den ganzen Tag laufen. So, der zweite Punkt, der mir positiv aufgefallen ist, das Ding hat einen mechanischen Netzschalter zusätzlich zum Frontschalter. Wenn man aber den Frontschalter betätigt, dann hat man einen Standby-Verbrauch von maximal 0,27 Watt. Ich habe das nachgemessen, ich komme auf 0,25 Watt. Also wie gesagt, maximal 0,27 Watt. Bei mir kamen da durchaus geringere Werte zustande. Aber wenn ich den mechanischen Schalter umlege, dann ist ein 0 Watt Stromverbrauch angesagt, logischerweise, weil dann ist nichts mehr, dann ist alles gekappt, da ist dann das Ding komplett aus. Diesen mechanischen Schalter, den haben auch nicht alle Marktbegleiter verbaut, also ich kenne wenige, die noch einen reinen mechanischen Schalter verbaut haben, und das ist nochmal ein Punkt, den man ja auch ganz stark hervorheben sollte. Natürlich muss man die Mitarbeiter dann auch dazu konditionieren, wenn sie jetzt zum Beispiel in Urlaub gehen, dass sie diesen Schalter auch umlegen. Also es hilft ja nichts, wenn ich einen mechanischen Schalter verbaut habe und dementsprechend die Mitarbeiter nicht das Bewusstsein haben, den Monitor wirklich komplett auszuschalten. Gut, das liegt dann allerdings an der Mitarbeiterkultur, nicht an der Marke ISO. So, kommen wir jetzt nochmal zum Thema Produktverpackung, weil das ist natürlich auch ein Punkt, der in das Thema Nachhaltigkeit durchaus mit einfließt. Und oder nicht nur Produktverpackung, sondern auch generell Produkt oder das Gehäuse von dem Gerät. Da fangen wir mal damit an, weil zur Verpackung kommen wir gleich noch. Das Gehäuse besteht zu mehr als 58% aus recyceltem Kunststoff. Und das ist schon mal eine hohe Marke. Der zweite Punkt ist, die Geräte sind nicht lackiert. Das heißt, es ist komplett durchgefärbtes Kunststoff und man also hat es so perfektioniert, dass man auch keine Farbunterschiede hat. Also das ganze System oder das ganze Gehäuse ist durchaus wirklich von vorne bis hinten im gleichen Farbton. Und also hat es halt soweit perfektioniert, dieses Verfahren, dass man die Geräte nicht lackieren muss, sondern dass das Produktionsverfahren soweit perfektioniert ist, dass man halt das so präsentieren kann, ohne die Geräte zu lackieren. Die meisten Marktbegleiter setzen noch auf eine Lackierung und das hat also halt schon seit Jahren nicht mehr. Aber das ist jetzt nicht nur beim 2740S der Fall, sondern auch bei allen anderen Geräten. Soweit wie ich weiß, sind auch alle anderen Geräte nicht lackiert. So, und jetzt kommen wir zum Punkt der Verpackung. Die Polsterung der Geräte innerhalb des Kartons, die bestehen aus Zellstoff. Man hat da komplett auf Kunststoff verzichtet. Sämtliche Kabel sind in einem Kartonfach untergebracht oder abgelegt, anstatt sie separat in Plastiktüten oder Kunststofftüten zu verpacken. Das ist mir auch sehr positiv ins Auge gefallen, weil viele Marktbegleiter packen das alles noch in Kunststofftüten hinein. Und wozu jedes Kabel nochmal separat in eine Plastiktüte, Kunststofftüte zu verpacken, das hat sich für mich schon jahrelang nicht erschlossen, ist wahrscheinlich aber auch produktionsbedingt, dass es halt einfacher ist, so eine Zusammenstellung zu organisieren, oder im Produktionsablauf ist es wahrscheinlich einfacher, das so zu gestalten. Aber wie gesagt, also hat es geschafft, das Ganze in Kartonfächer unterzubringen. Also hat man da auch schon mal Plastik minimiert oder eliminiert. Nicht nur minimiert, sondern eliminiert. So, und der letzte Punkt, der ist mir so auch noch nicht untergekommen. Es gibt die Möglichkeit, gerade wenn man jetzt einen großen Rollout hat von mehreren Geräten, gibt es die Möglichkeit, Sammelverpackungen oder die Geräte in Sammelverpackungen unterzubringen. Bedeutet, ich kann 4 Geräte in einer Sammelverpackung unterbringen. Das spart eine Menge Abfall. Das spart Platz auf dem LKW, auf der Palette. Somit kriegt man mehr Geräte im Container oder letztendlich dann auch im LKW unter. Und es spart auch Papiermüll beim Endkunden. Und ich habe schon viele Rollouts beim Kunden mitgemacht. Und wenn man dann mal so mehrere Geräte, also ich rede jetzt mal so von 50 aufwärts, auspacken muss, dann steht man da in einem Wust von Kartons und muss die dann erstmal eliminieren, erstmal klein machen und organisieren. Das heißt, das ist ein Wahnsinn, was da an Pappe anfällt und natürlich auch an Zeit anfällt. Das Auspacken, das Zusammensetzen der Geräte, das benötigt Zeit. Und Natürlich wird die Zeit hiermit nicht minimiert, aber die Zeit, die Kartons zu entsorgen etc. pp. Also ich muss wesentlich weniger Kartons entsorgen und habe somit dann letztendlich auch wesentlich weniger Abfall. Ja, finde ich sehr gut. Sammelverpackungen ergibt durchaus Sinn, wenn man da jetzt wirklich größere Mengen abnimmt. Ja, also ein sehr schönes Arbeitstier, ein sehr nachhaltiges Arbeitstier, Arbeitspferd, was wirklich sehr, sehr nachhaltig daherkommt, macht einen sehr, sehr guten Gesamteindruck, gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Und ich habe das Gerät jetzt hier natürlich jetzt nicht bis in jedes Detail besprechen können, weil erstens teste ich die Geräte oder ich kann sie gar nicht unter Laborbedingungen testen und kann sie nicht so umfangreich testen wie zum Beispiel die Kollegen von Pratt. Die machen wirklich ausgiebige Tests mit den Produkten, mit den Displays. Und deswegen möchte ich auch verweisen auf den Artikel von dem Blog oder von der Publikation Pratt, die dieses Gerät wirklich extrem ausgiebig getestet haben, unter Laborbedingungen getestet haben, was ich hier so gar nicht abbilden kann. Und die sind auch da auf den Testsieg gekommen, hätte ich bald gesagt. Und sie haben auch dem Gerät ein sehr gut gegeben. Ja, also wer sich für das Gerät entscheidet und wer wirklich noch mehr darüber erfahren will, der sollte sich diesen Artikel mal genau durchlesen und wird dann noch mehr darauf kommen, dass dieses Gerät eventuell für geeignet ist oder vielleicht auch nicht geeignet ist. Das muss man dann halt abwägen. Ja, ein sehr solides, nachhaltiges Arbeitstier. Das dazu.
Okay.
So, dann machen wir mal in der Sendung weiter. Bisschen was haben wir noch auf der Liste stehen. So, ESIM haben wir durchgearbeitet und jetzt kommen wir zu einem Patent, was Apple zugesprochen worden ist. Es geht nämlich um ein stoßresistentes oder eine stoßresistente Taptic Engine. Ja, für robustere iPhones und eventuell sogar Apple Watches, weil die Taptic Engine steckt zum Beispiel auch in Apple Watches drin. Und es geht darum, dass die Taptic Engine auf spezielle Federn gelagert wird oder gelagert werden soll. Das sind, wie heißt es hier so schön, Cantilever-Federn. Kenne ich eigentlich aus dem Bereich der Fahrradbremsen, diesen Begriff.
Zum Beispiel, ja.
Hm. Zum Beispiel. Also es heißt, dass die Taptic Engine dynamisch aufgehängt wird und dann dementsprechend auf Stürze reagieren kann und kontrolliert die Kraft verteilen kann und absorbieren kann. Das finde ich auch sehr interessant, weil, wie gesagt, das könnte, denke ich, ein Produkt sein oder eine Technik sein, die sehr zeitnah in die Apple-Produkte einfließen kann, nach meiner Meinung, weil es doch ein sehr kleine, wenn man sich die Zeichnung anguckt, eine sehr kleine Geschichte ist, eine sehr Miniaturbereich ist. Und das, denke ich, ist eine Technik, die wir zeitnah sehen können. Also das ist jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Also das scheint sehr zeitnah kommen zu können, sagen wir es mal so. Hm. Ja. Mal schauen. Wird wahrscheinlich der geneigte Endkunde, wenn es Apple nicht direkt anspricht, auch so gar nicht mitbekommen. Ja. Das ist eine Bautechnik, die untergeht und die wir dann spätestens sehen werden, wenn iFixit das Ganze auseinandernimmt. Dann wird das auftauchen, dann wird das nochmal durch die Presse getrieben. Aber ich glaube nicht, dass Apple das auch ansprechen wird, dass so eine Technik dann letztendlich im Produkt steckt oder nicht drin steckt. So, kommen wir zum zweiten. Nee, nicht zum zweiten, aber zu einem Thema, was mich gewundert hat, dass das erst jetzt passiert ist, meine Güte. Das MacBook 11 Zoll steht jetzt auf der obsoleten Liste bei Apple. Also es ist jetzt, hat jetzt keinen Support mehr. Es gibt jetzt definitiv keine Ersatzteile mehr. Es ist jetzt wirklich Vintage. Und wenn man bedenkt, dass das erste 11 Zoll Gerät 2010 auf den Markt kam und bis zum Jahre 2015 noch im Portfolio war, also bis dahin konnte man es noch kaufen, ist das jetzt schon eine sehr lange Zeit, dass Apple das noch supportet hat. Und dass das erst jetzt rausgefallen ist, hat mich ein wenig gewundert. Weil normalerweise fallen die Dinger so nach 7 Jahren eigentlich raus. Ne?
Ja, aber war auch ein sehr beliebtes und
schönes Produkt.
Ja, gerne genutztes Produkt, ja.
Ich hatte kurzzeitig auch mal ein 11-Zoll-Gerät und habe das sehr, sehr geliebt. Und ich habe immer noch eins rumliegen, was leider komplett kaputt ist, aber ich kann mich nicht von dem Gerät trennen. Also weil es immer noch so schön aussieht, ist es so ein Dekorationsstück, sage ich jetzt mal. Weil man muss das ja auch im Kontext der damaligen Zeit sehen. 2010, wo das erste 11-Zoll-Gerät rausgekommen ist, war das natürlich ein Eyecatcher und das möglich Machbare, wie klein man ein Gerät bekommen hat. 11,6 Zoll waren es ja effektiv. Und wir haben ja schon vor der Sendung drüber gesprochen, wenn man
genau, die Display-Ränder, meine Frau ist ja immer noch im Einsatz, ja.
Ja, das ist nachhaltig. Das ist gelebte Nachhaltigkeit, was deine Frau macht. Du machst es ja genauso mit dem Mac Mini. Also, ja. Das nachhaltigste Produkt ist das, was man gar nicht erst kauft. Ist so. Oder was gar nicht erst für dich produziert werden muss. Aber wie gesagt, wir haben auch drüber gesprochen, dass es ja relativ große Displayränder hat und ich bin der Meinung, wenn man das gleiche Gehäuse nehmen würde, also von den gleichen Abmaßen, bekommt man heutzutage locker ein 12 Zoll rein, wenn nicht sogar ein 13 Zoll Display. Also von daher habe ich ja die Hoffnung, dass wir sowas Kleines noch in dem Bereich geleakt waren sie ja noch nicht, aber der gemunkelten MacBooks sehen werden. Also die Geräte, wo der A18 Pro reinkommen soll. Vielleicht bekommen wir was in einem ähnlichen, kleinen, kompakten Formfaktor.
Ja.
Ein schönes Gerät.
Ja.
So. Und kommen wir zu einem Gerücht, was ich zuerst gar nicht glauben konnte. Aber was denke ich, je länger man darüber nachdenkt, eigentlich gar nicht so schlecht wäre, weil angeblich soll der kommende Hyundai Ioniq 3, das ist was der Einstiegsstromer von Hyundai oder es wird dann der Einstiegsstromer von Hyundai, Apple CarPlay Ultra bekommen. Und bisher haben wir CarPlay Ultra nur in hochwertigen High-End-Fahrzeugen gesehen oder ob es High-End ist fraglich, aber in gehobenen Klassen gesehen, Aston Martin etc. Und es wäre jetzt genau das Gegenteil. Man sieht das Ganze in einem recht günstigen, in Anführungsstrichen günstigen Fahrzeug oder in der Einstiegs-Elektroklasse von Hyundai. Und das haben zumindest, oder man soll es dort drin sehen, das haben zumindest die Medien Top Gear berichtet oder das Medium Top Gear berichtet. Ja. Naja gut, ich meine, Hyundai stand zwar von Anfang an auf der Liste, aber man ist nicht davon ausgegangen, dass sie im unteren Segment anfangen. Und viele Hersteller haben ja auch keinen Bock auf CarPlay Ultra. Volkswagen, Volvo etc., die haben ja alle keine Lust auf CarPlay Ultra, um nur einige zu nennen, weil sie fürchten, dass ihre eigene Identität genommen wird und ihr eigener Markenkern etwas kastriert wird, in Anführungsstrichen. Kann ich nachvollziehen. Und vielleicht ist jetzt Apple froh, dass sie auch im unteren Segment Interesse, oder dass Hersteller auch im unteren Segment Interesse finden, CarPlay Ultra einzusetzen. Keine Ahnung. Wäre ein komischer Schritt, aber ich denke auch aus der Not geboren, weil CarPlay Ultra ja derzeit nicht so zündet. Wenn man den Markt beobachtet.
Wir hatten ja schon drüber gesprochen, gerade, dass halt die Premium-Hersteller da anscheinend ein bisschen Bedenken haben. Früher war immer die Frage, inwieweit willst du überhaupt an Google oder an Apple diese, auch wenn es nur das Entertainment ist, ja, gerade diese Funktion halt abgeben und da die mit ins Boot holen, ja, und der Erfolg von CarPlay und von Android Auto hat natürlich auch den Herstellern oder den Fahrzeugherstellern gezeigt, was sie verpassen, gerade in Bezug auf was macht unser Fahrzeugnutzer, ja, unser Kunde, was macht er mit CarPlay im Auto? Ja, was könnte das für uns eventuell auch an mehr Umsatz bedeuten? Welche Serviceleistungen könnten wir da eventuell sogar noch verkaufen? Ja, gerade auch mit den ganzen Abo-Services, was könnte man da eventuell noch machen, ja, um da nach dem Verkauf des Fahrzeugs auch noch Umsätze generieren zu können? Man sieht das ja ganz klar. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie hieß die Firma, wo VW?
Rivian.
Genau, Rivian eingestiegen ist, die da ja entsprechende Software auch haben im Auto. Ja, du willst CarPlay, nicht CarPlay, du willst Apple Music zum Beispiel im Auto nutzen, schließ bitte entsprechend auch ein Abo ab, wo du monatlich oder jährlich dann halt nochmal zusätzlich für die Funktion halt zahlen kannst. VW ist eingestiegen, weil sie sich da eine gute Software halt für ihre Autos versprechen oder erhoffen oder halt da entsprechend auf das Entwickler-Know-how zurückgreifen wollen. Wir haben es in der Vergangenheit schon angesprochen. Ich bin mal gespannt, was das halt letztendlich für die Software von VW bedeutet. Werden wir auch da sehen, dass eventuell CarPlay wegfällt und man da auf Inhouse-Lösungen setzt? Muss man mal abwarten. Wir haben es ja schon oft genug gesagt, ich möchte auch die Funktionalität, gerade mit den Apps, die ich halt habe unter iOS, beziehungsweise CarPlay, das halt nicht aufgeben müssen. Aber und dass das für mich durchaus auch ein Kaufkriterium ist, aber das, klar, wie gesagt, muss für viele andere nicht der Fall sein. Gerade in der Rivian-Welt oder generell auch was Tesla betrifft, hört man ja immer wieder, ja, die Implementation oder die Integration von so Services wie Spotify, wie Apple Music etc. ist so gut gelöst, man braucht da kein CarPlay. Ist meiner Meinung nach immer noch was anderes, aber wenn die Leute damit glücklich sind, sollen sie es sein. Ich denke, Apple kann es mittlerweile recht sein, egal welcher Hersteller halt es implementiert. Hauptsache es ist draußen. Die Käufer sehen, was für ein System sie da haben könnten, sie sich dran gewöhnen, die Adaption vielleicht ein bisschen größer wird und dann auch der Druck der Käufer eventuell einfach da ist, wo man sagt, hier, ja, mein Gott, ich hätte zwar Interesse an dem BMW, aber ohne, ja, CarPlay beziehungsweise Ultra, ja, entscheide ich mich vielleicht doch für einen anderen Hersteller. Und da muss ich auch wieder aus meiner Sicht sagen, und wir zwei sind da ja eigentlich sehr gute Beispiele. Du bist ja so quasi mit VW verheiratet.
Ja.
Oder ja. Sagen wir mal mit VAG.
VAG, ja, trifft es.
Sagen wir mal mit VAG. Ja. Und ich bin da ja null. Mir ist es ja im Prinzip wurscht, welche Marke ich fahre. Das Fahrzeug soll halt meine Ansprüche erfüllen und damit hat es. Klar gäbe es da ein paar bestimmte Fahrzeuge, die man im Auge hätte, die man sich vielleicht leisten oder kaufen würde, wenn man sie sich leisten könnte. Oder wo man sagt, ich könnte mir zwar leisten, aber ich sehe nicht ein, so viel Geld halt dafür zu bezahlen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wie gesagt, ich bin im Prinzip nicht mit einer Marke verheiratet. Ja. Von daher, ja, mein Gott, ja. Muss man halt einfach mal gucken. Ja, wie gesagt, ich habe eine Anforderungsliste, die muss erfüllt werden. Und wenn es dann passt, passt. Ja. Ich denke, Apple ist es mittlerweile, oder sie sind froh, wenn überhaupt Hersteller es implementieren. Gerade bei den, ich sag mal in Anführungszeichen, kleineren Herstellern oder bei Firmen, die halt nicht Millionen irgendwie in Softwareentwicklung stecken, ist das natürlich eine Lösung, die sich da anbietet. Und je nachdem, welchen Mehrwert man sich halt davon verspricht oder auch eventuell ein Alleinstellungsmerkmal, ja, weil sie haben's. Ja, vielleicht gibt's ja wirklich jemanden, der so viel Wert drauf legt, dass er sich jetzt unsere Marke anguckt. Könnte vielleicht auch was sein, ja. Aber ja, wir sehen es halt wirklich sehr wenig. Die Adaptionsrate gerade von Ultra ist halt sehr gering.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wirklich die Hersteller Angst haben, dass Apple das Fahrzeug übernimmt und dass es nicht mehr ihr Fahrzeug ist.
Was man so gehört hat, ist das einer der Hauptgründe.
Ja, wobei, das ist ja so flexibel, was die Anpassungsfähigkeit betrifft. Du musst deine Identität ja nicht abgeben.
Das, ja.
Die Frage ist halt, was passiert mit den Daten, die Apple da sammelt? Weil der Hersteller an sich hat ja nur geschränkt Eingriff oder Zugriff drauf. Der kann ja im Prinzip nur das, was für das Fahrzeug oder für die Steuerung, die über Ultra halt in das System reingeht, das kann er. Aber das, was man oder der Fahrer oder der Insasse im Auto mit Ultra macht, das bleibt dem Fahrzeug ja zu großen Teilen halt verborgen. Da kann halt der Hersteller nicht drauf zugreifen.
Ja.
Und das ist, denke ich mal, eher das, was denen Bauchschmerzen bereitet.
Das kann auch ein Faktor sein, ja. Ja, gut, wir werden sehen. Ich meine, das war ja auch nur ein Gerücht oder das hat Top Gear ja nur geschrieben. Und Top Gear ist ja auch nicht nur die Sendung, sondern sie haben ja auch eine Online-Präsenz und arbeiten auch noch abseitig von ihrer Sendung daran. Also viele ordnen Top Gear, glaube ich, ein bisschen falsch ein bei uns in Deutschland. Die bringen das mit ganz anderen Inhalten in Verbindung. Aber in Großbritannien ist Top Gear durchaus noch breiter aufgestellt, als wir das so wahrnehmen, sage ich jetzt.
Also für mich ist Top Gear immer noch das Original Top Gear.
Ja, aber da hört ja noch mehr zu.
Alles, was danach kam.
Ja, aber das ist ja ein richtiges Automagazin, auch in Form von Berichten, Artikeln auf der Webseite etc. Da ist ja noch, die sind ja noch viel breiter aufgestellt.
Ja, aber das ist ja im Prinzip nicht mehr Top Gear.
Ja. Ja.
Also für mich hat Top Gear im Prinzip aufgehört, nachdem sie ja die Originalbesetzung quasi, oder nachdem die Originalbesetzung gegangen ist, gefeuert hat sie ja im Prinzip eigentlich nur einen, aber nachdem die Originalbesetzung gegangen ist, hat für mich Top Gear eigentlich aufgehört zu existieren. Ja.
Ja. Klar, das sind die Identifikationscharaktere, denke ich, auch bei den meisten Leuten. Das ist so. Aber man kann ja auch die ganzen alten Sachen noch konsumieren. Also,
ja, und ja vor allem The Grand Tour war ja auch nicht so schlecht. Also
ja.
Da hat man ja auch viel Top Gear für Amazon Geld quasi bekommen.
Ja. So ist es. Gut, also wir werden sehen, wie sich der Ioniq 3 da präsentiert. Erstmal haben wir den neuen BMW gesehen, die neue Klasse, wie sie so schön heißt. Ja, mein Gott, von vorne sieht sie gut aus, von hinten nicht so, finde ich. Aber ist eine Geschmacksfrage.
Ja, generell tun sich auch gerade die deutschen Autobauer da die letzten Jahre ein bisschen schwer, auch was Design betrifft. Gerade alles, was so in die E-Mobilitätsecke geht.
Obwohl der neue Polo, der ID Polo, der ist ganz gut gelungen, finde ich.
Ja, wobei, wird es noch ein ID Polo? Weil die ID Marke an sich soll ja einschlafen.
Steht dran, ID Polo.
Ja, mal gucken, ob er als ID Polo kommt. Ja.
Aber er gefällt mir recht gut. Nicht so ganz so übertrieben. Ja. Also, obwohl dieses, und was Audi mit diesem neuen Sportwagen da gezeigt hat.
Ja.
Oh Gott, nein, der gefällt mir ja gar nicht. Oh.
Und auch dieses ständige Hin- und Hergerudere, auch von den Aussagen, die du immer wieder hörst von dem einen oder anderen CEO da von unseren deutschen Autobauern, dieses Hip und Hop, dieses Hin und Her,
ja,
Hü und Hot, genau.
Ja.
Schwierig, schwierig.
Ja, dabei, ja, und du sagtest, ich bin mit VW verheiratet, also ich sag mal so, ich bin mit vielem, was VW macht, nicht einverstanden oder da kann ich mich nicht mit identifizieren. Aber man muss halt abwägen, mit welcher Marke kann man sich noch so hundertprozentig identifizieren? Könnte ich das bei BMW, könnte ich das bei Mercedes? Und deswegen muss ich so prozentual das Ganze betrachten, weil ich betrachte das prozentual und ja, ich sag mal, die weniger bittere Pille muss ich bei Volkswagen schlucken. Also dann nehme ich doch die weniger bittere Pille.
Ja, man muss im Prinzip abwägen. Überall irgendeinen Kompromiss eingehen.
Und ich sage ja auch immer wieder, ich habe 42 Autos gefahren bisher in meinem Leben. Und das waren nicht alles VW-Fahrzeuge. Da war viel dabei. Da war ein Volvo dabei, da war Toyota dabei, war alles dabei.
Da war da nicht sogar ein Franzose mit bei?
Da waren auch Franzosen dabei, klar. Ja, Aber die Fahrzeuge, wo ich unterm Strich die besten Erfahrungen gemacht habe von der Laufleistung, von den wenigsten Werkstattaufenthalten, das waren Volkswagen-Fahrzeuge aus dem Hause Volkswagen. Obwohl ich dabei auch mal ein Riesenproblem hatte mit einem Passat-Sondermodell Arriva. Das war der größte Fehlgriff überhaupt. Aber die anderen Fahrzeuge, die ich hatte, die waren alle sehr, 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 sehr ordentlich unterm Strich. Und von daher...
Aber der Arriva ist doch schon mittlerweile auch schon mehr so Oldtimer-Alter, oder?
Naja, das war der...
Das ist doch schon lange her.
Das ist ja natürlich, das war in den 90ern.
Logisch.
Das war der Passat, wo sie dann...
Entschuldigung, das war mein Knie. Entschuldigung.
Das war der Passat, wo sie dann diesen riesengroßen, das riesengroße VW-Logo in der Mitte hatten, der als... der hat polarisiert, wo der rausgekommen ist, sage ich jetzt mal so. Das war so ein Aufschrei wie bei Mercedes, wo die E-Klasse rausgekommen ist mit den runden Lichtern vorne. Und so war der Aufschrei bei dem Passat, was dieses, in Anführungsstrichen, riesengroße VW-Logo in der Mitte hatte. Wo es keinen konkreten Kühlergrill gab, wo nämlich die Kühlung mehr unterhalb erfolgte und durch dieses große VW-Logo. Das war relativ polarisierend zur damaligen Zeit, das Design. Und danach kam der Kühlergrill ja wieder. Der klassische Kühlergrill.
Ich finde aktuell die beleuchteten VW-Logos so...
Grenzwertig, ja.
Aber diese Unart haben ja einige Automobilhersteller da so momentan da gerade mit den ganzen Möglichkeiten quer oder über die komplette Fahrzeugbreite und sowas.
Ja.
Vielleicht bin ich schon einfach zu alt für. Das ist vielleicht eher was für die Jugend. Die Jugend kann sich nur die Autos nicht leisten. Finde den Fehler.
Das ist ja auch das Problem nach meiner Meinung, was gerade Mercedes hat. Ja, Mercedes hat angefangen, Produkte zu bewerben in einer Alterskategorie, die nicht unbedingt kaufstark ist oder von der Kaufkraft stark ist. Und sie haben den klassischen Mercedes-Kunden oder adressieren im Moment den klassischen Mercedes-Kunden nicht. Also ab 50 aufwärts.
Sie haben gerade im Segment, sagen wir mal, S-Klasse, über der E-Klasse oder auch mit High-End-E-Klasse-Modellen haben sie, denke ich, die letzten Jahre doch einige Fehler gemacht.
Ja.
Gerade das Vernachlässigen der S-Klasse, auch mit dem Wegfall von Maybach, mit der Wiedereinführung von Maybach, aber nicht als eigenständige Marke, beziehungsweise quasi nur noch als Modellbezeichnung und sowas, ja, da haben sie so viel falsch gemacht. Oder hätten es besser machen können, sagen wir mal so. Es gab ja noch Käufer, aber gerade mit der S-Klasse, ja, da sind die Zahlen ja so zurückgegangen. Ich hoffe, sie können da in dem Segment noch das Ruder rumreißen, weil da geht ihnen, denke ich mal, doch viel an potenziellen Kunden einfach verloren die letzten Jahre. Und alles, was jetzt gerade so Einstieg ist, ja, was ja hier früher 190 mittlerweile, was ist mittlerweile aktuell ja R-Klasse etc., da sind sie preislich, gerade was Neuwagen betrifft, natürlich in einem Range angekommen. Ja, okay, aber da tut sich auch Golf oder beziehungsweise VW, Audi, selbst hier, guck mal, was du teilweise für einen Seat bezahlen willst, ja, in dem Segment, wenn er.
Selbst Skoda ist bisschen, schon relativ teuer geworden, ne?
Ja.
Die früher immer als günstigere Alternative gegolten haben im Bereich, also als VW-Alternative mit VW-Qualität in Anführungsstrichen, sind mittlerweile fast schon auf Augenhöhe. Sie sind immer noch ein bisschen günstiger, aber nicht so günstig, wie sie früher einmal gewesen sind.
Ja. Oder wenn du mal guckst bei der Transition von der A-Klasse, wie sie auf von der alten A-Klasse Elchtest, diese Version zu der aktuellen A-Klasse gewechselt sind, ja, was sie da auch an Käufern verloren haben, die ja quasi aus dem, ich will was mit einem höheren Einstieg, beziehungsweise auch die ganzen Rentner, und die A-Klasse war ja eigentlich nicht als Rentnerfahrzeug konzipiert gewesen anfangs, hat sich aber da einen Markt gefunden, das muss man ja auch mal überlegen, wo man da die, wie gesagt, den Wechsel oder die Umstellung gemacht hat und wo die Käufer weggefallen sind, ja.
Den und Markt wollte man ja dann wieder mit dieser alten B-Klasse einführen, ja, wo die erste B-Klasse kam. Das war ja so ein, in meiner Wahrnehmung, so ein Rentnerklassenmodell. Die erste B-Klasse, die gekommen ist, die hat eindeutig die alten A-Klasse-Kunden adressiert. Hoher Einstieg, große Fensterscheiben. Ja,
aber gerade auch da hast du wieder einiges an jungen Familien verloren. Schwierig. Aber gerne, das ist ja nicht nur Mercedes.
Nein.
Das betrifft ja im Prinzip eigentlich sehr viele und auch nicht nur deutsche Autohersteller, die da meiner Meinung nach ein paar fragwürdige Entscheidungen in der Modellpalette getroffen haben. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade über das Segment mit Schiebetüren, was jetzt nicht wirklich Bus ist oder diese Größe ist. Ja.
Ja.
Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, dass da das Angebot immer übersichtlicher wird. Naja, was willst du machen, ne?
Also das Van-Segment, ne? So der Urvater aller Vans ist ja immer noch für mich der Chrysler Voyager. Das ist so der klassische Van, sage ich jetzt mal. Und der war auch sehr beliebt, fand ich. Also ich habe den zu den Hochzeiten von Chrysler habe ich den sehr, sehr oft im Straßenbild gesehen. Ja. Aber gut.
Ja, oder guck mal, VW, Seat, auch
Charan.
Wir hatten ja früher mit Schiebetüren, die sind dann auf Türen wieder umgestiegen.
Nee, zuerst oder war der Charan auf Schiebetüren, auf Klapptüren, ja, und dann hat er Schiebetüren bekommen.
Schiebetüren, später. Genau. Ja. Und was hat er jetzt?
Ich weiß nicht, was der aktuelle Charan hat. Keine Ahnung, kann ich auswählen.
Nee, der hat, glaube ich, die Form komplett geändert.
Der ist jetzt ja auch nicht mehr eine Plattform, so viel wie ich weiß. Früher war ja der Alhambra, der Galaxy. Der Charan, das war ja alles die gleiche Soße. Ne? Die sahen ja auch relativ gleich aus, abgesehen vom Kühlergrill und von so ein paar anderen Merkmalen. Aber die waren im Prinzip gleich von der Basis her.
Ja.
Ja. Aber gut. Wie gesagt, für mich ist VW eigentlich die kleinste bittere Pille, die ich derzeit am Automarkt schlucken muss. Und von daher bin ich da derzeit recht zufrieden, muss ich sagen, im Großen und Ganzen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich hinwechseln sollte. Ich würde es echt nicht wissen, was ich mir da aussuchen würde. Wahrscheinlich als, ich sag's immer wieder, das als vernünftigste Alternative, so als Vernunftsauto, ein Skoda Octavia als Kombi. Das ist für mich das vernünftigste Auto derzeit. Also für meine Use Cases.
Ja, klar.
Aber gut. Anyway, lass uns zum Schluss nochmal über Apple Vision Pro sprechen. Oder nicht Pro in dem Fall. Weil Ming-Chi Kuo hat gesagt, die kleinere und leichtere Version soll Apple Vision Air heißen. Ja, ja gut, liegt doch irgendwo auf der Hand, ne? Weil Apple ja den Namen gerne verwendet für kleine, leichtere und günstigere Produkte, in Anführungsstrichen. Und leichter ist auch hier das Thema. Das Ding soll 40% leichter werden. Und dann habe ich mal gerechnet und gemacht und getan. Das wären dann 410 Gramm. Das würde das Ding dann wiegen, wenn es wirklich 40% leichter wird. Ja, aber der nächste Punkt, und es soll 50% günstiger werden. Bedeutet, derzeit kostet das Ding, glaube ich, bei Apple 4.000 Euro, wenn man es direkt über Apple kauft, in Deutschland, aufgerundet auf ein paar Pfennige, Cent. Und dann würden da ja 2.000 Euro bei rauskommen. Immer noch ein sehr stolzer Preis. Und das Modell soll angeblich auch erst 2027 kommen.
Das ist
sehr lange hin.
Was will ich mich da aktuell?
Da ist noch, man weiß ja auch nicht, Anfang 2027 oder Ende 2027. Das kann im schlimmsten Fall ja 2,5 Jahre bedeuten. Im besten Fall.
Das ist lange hin, da fließt noch viel Wasser den Bach runter, wie man so schön sagt. Plus, wer weiß, was bis dahin dann auch gerade von Meta wiederkommt. Beziehungsweise wie sich generell der Markt weiterentwickelt für diese Produkte. Ich hoffe, dass wir da Und mit Meta meine ich jetzt nicht um die Quest-Serie, sondern eher dann die, wie auch immer sie heißt, diese Ray-Ban, Ray-Ban war es, ne?
Ray-Ban, ja.
Ja, Kooperation aussieht, was da eventuell noch an Versionen halt nachkommt, die mehr kann.
Ja.
Und besser kann als das, was er aktuell macht.
Also
von daher, das könnte für 2027, klar, es ist, einerseits ist es noch lange hin, andererseits ist es nicht so lange, ja.
Naja, dann, wie gesagt,
das könnte aber schon zu lange werden, ja.
Für Ende 27 oder Anfang 27, das ist ja auch nochmal entscheidend, logischerweise. 27 ist lang.
Ja.
Ja. Also von daher und.
Aber ich glaube, da hat sich Apple auch wieder in eine Ecke gefahren, fast wie mit dem Mac Pro. Mit dem Artikel.
Ja.
Also, da kommt zu wenig Innovation. Klar, das Produkt ist teuer und besetzt eine wirkliche Nische. Ja. Aber da kommt zu wenig Entwicklung. Ja. Oder die Abstände sind einfach zu groß. Da müsste gerade, wie gesagt, wo man jetzt noch ein gewisses, in Anführungszeichen, Problem mit der Vision Pro hat, kommt da einfach zu wenig nach.
Ja, also bei uns in der Universität, um jetzt nochmal so einen kleinen Einblick zu geben, wie wir da mit den aktuellen Mac Pro umgehen, da war es immer so, wo der Mac Pro und der Mac Studio noch auf Augenhöhe war, leistungstechnisch gesehen, M2 Ultra in beiden Geräten. Da konnte man ankreuzen, möchte ich einen Mac Pro haben oder möchte ich ein Studio haben, wenn ich in der Bedarfsklasse unterwegs gewesen bin, dass ich das Ding auch einsetzen kann oder also wenn da auch die Anwendungen dafür da waren, sage ich es mal so. So, mittlerweile ist es so, wenn man einen Mac Pro haben will, da muss man einen extra Antrag ausfüllen und muss das extrem gut begründen, warum will ich einen Mac Pro haben, der aktuell einen wesentlich schlechteren SoC on Board hat, der derzeit wirklich nur diesen einzigen Vorteil hat, dass man da irgendwelche Karten, die auch sehr eingeschränkt sind, reinstecken kann. Also wer sich jetzt einen Mac Pro in der Uni klicken möchte, der muss das sehr, sehr gut begründen. Und das finde ich auch eine gute Sache, dass man das jetzt so gemacht hat und dass man da jetzt nicht einfach sich so ein Mac Pro klicken kann, nur weil es ein Mac Pro ist. Ja. So ist das. Aber wie gesagt, vielleicht sehen wir im Oktober ja einen neuen Mac Pro. Die Gerüchteküche kocht ja.
Ja, das ist, wir müssen das sehen.
Ja, oder Apple muss sich dazu äußern. Also müssen tun sie gar nichts, aber sie sollten sich dazu äußern, was damit los ist.
Ja, das werden sie auch nicht machen.
Naja, sie haben es ja schon mal getan. Es gab ja diesen Roundtable damals, wo dann der iMac Pro rausgekommen ist, dieser Verlegenheits-iMac, wie ich immer so schön sage, den sie dann aus lauter Verlegenheit rausgebracht haben. Und da gab es ja ein Statement zu. Und ja.
Ja, vielleicht kommt er ja wieder.
Ich kenne viele, die sich einen großen iMac zurückwünschen.
Ja, ein Ultra da rein, ne?
Große Display.
Da hättest du auch nicht die Probleme wie ein Xeon damals.
Große Displaygröße, ja. Technisch gesehen wäre das möglich.
Ja, klar, aber selbst auf Pro-Basis könntest du dir einen iMac dahin basteln, ja, das ist nicht das Problem, ja. Das Board hast du ja im Prinzip. Du müsstest ja nur ein anderes Display drumherum basteln, ne?
Ja. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Und ehrlicherweise bin ich auch kein Fan von All-in-One-Geräten. Also, ja.
Ja, es ist schwierig, ja. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ja. Es ist schwierig, ja.
Guck mal, ich habe ja dieses schön abgehangene Thunderbolt-Display. Das könnte ich, wenn ich das zum gleichen Zeitpunkt an ein iMac gekauft hätte, wäre es schwierig, den noch zu benutzen mit den
das
Inhalten.
Das wäre die Frage, wie alt er ist, weil mit dem Target-Display-Mode könnte es ja zumindest mal als externes Display noch nutzen.
Aber würde es diesen Target-Display-Mode nicht geben oder ja oder wie auch immer, wenn ich das jetzt als Gesamtgerät noch nutzen wollen würde, hätte ich es verdammt schwer.
Und somit, ja, so gehst du, tauschst den Mini aus und das war's. Ja, oder das Studio ja. dann. Ja.
Somit habe ich ein uraltes Display mit einem halbwegs modernen Mac Studio. So. So ist das.
Was ja selbst heute im Vergleich kein wirklich schlechtes Display ist.
2560x1440, 60 Hertz. Mhm. Da bringen andere immer noch aktuelle Geräte mit auf den Markt. Das ist andere Hersteller. Ja. Und die, und das Soundsystem und die Lautsprecher suchen immer noch seinesgleichen, die da drin stecken. Also, von daher habe ich meine Apple Thunderbolt Predigt hier auch wieder untergebracht. Mein Loblied an das Thunderbolt Display.
Ja.
Also, das ist wirklich Qualität. Da hat Apple noch richtig gutes Zeug gebaut in im Displaybereich. Naja, gut. Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen, trotzdem fortgeschrittenen Zeit, machen wir das Ding zu Ende, weil ich möchte heute noch Rasen mähen.
Oh, mach mal, genau. Also ich denke eher weniger, aber.
Ja.
Ich müsste zwar, aber ich glaube, heute komme ich da auch nicht zu.
Ich passe meinen Rasenschnitt ja immer an das Wetter an oder ich versuche das an das Wetter anzupassen. Also erstmal an meine Zeit und dann an das Wetter. Und nächste Woche soll es bei uns regnen. Relativ durchgehend. In Anführungsstrichen. Durchgehend. Also von daher muss ich jetzt an den Rasen.
Mach mal.
Gut, in diesem Sinne, dann hören wir uns dann am nächsten Wochenende nach dem Apple-Event wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.